Moin. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. An die, die gestern schon da waren, ihr kennt das Format. An die, die heute dazukommen, wir stellen es gleich nochmal vor. Ich bin Hauke, das ist Johanna. Schön, dass ihr zu Bits und Bäume gekommen seid. Es ist Sonntag, 10 Uhr. Die zweite Session wird garantiert voller. Das ist auch die Erfahrung von gestern. Wir freuen uns darauf. Pitch and Thrive ist so ein bisschen wie die Höhle der Löwen, nur mit weniger Löwen und mehr freundlich gesinnten, konstruktiven KritikerInnen unserer wunderbaren Jury, die Johanna euch jetzt mit dem Format nochmal vorstellen wird.
Machst du mal weiter? Also, das ist aber laut. Erstmal hallo in die Runde, auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Genau, kurz zum Format. Wir haben pro Startup 20 Minuten eingeplant. Davon habt ihr 3 bis 5 Minuten, die ihr für euren Pitch verwenden dürft. Daraufhin wird Hauke, der ein bisschen die Zeit im Blick haben wird, euch auch sehr unhöflich unterbrechen. Das heißt, wir gucken da auch wirklich drauf. Und danach geht es sozusagen in die Thrive-Session. Das heißt, es ist Zeit für kritische Fragen, es ist Zeit für Feedback. Und nochmal zum Hintergrund, wir wollen, dass ihr euch weiterentwickelt, dass das Projekt sich weiterentwickelt. Wir sprechen irgendwie respektvoll miteinander, aber trotzdem kritisch. Genau, und dazu haben wir unsere tolle Jury, die ja gerade auch noch sehr dynamisch etwas bestückt wurde. Einmal aus der sozusagen BWL- oder Business-Case-Perspektive, aber auch Nachhaltigkeitsperspektive wird Felicitas so ein bisschen von Accenture für euch drauf gucken. Aus der IKT- oder Technik-Perspektive ist heute Frank hier von Nextcloud, falls ihr Nextcloud kennt, der euch dann mit Fragen zu Open Source und so weiter löchern wird, hoffentlich. Und aus der Nachhaltigkeitsbrille ganz frisch zu uns gestoßen ist Raymond. Und ich kann jetzt nicht so viel über Raymond sagen, aber er hat mir schon gesagt, dass er diese Nachhaltigkeitsbrille schon mehrere Jahre trägt und deswegen wird er sicherlich eine Bereicherung da sein. Genau, ich würde sagen, an die 2 Zuschauenden, glaube ich, ihr solltet gleich euer Handy zücken, weil wir natürlich auch euch mit einbeziehen wollen, einmal in die Stimmabgabe und ihr könnt dann ganz am Ende des Formats einfach eure Stimme abgeben, scannt den Code, wir haben den auch nochmal ausgedrückt auf den Türen und blenden den nachher nochmal ein. Heute um 17 Uhr wird es eine SiegerInnen-Ehrung geben und da werden wir 2 ganz tolle Preise dann überreichen. Genau, damit gebe ich nochmal an dich, Hauke, und wir fangen an.
Ja, Agra, Check und Sebastian, ihr seid die Starter sozusagen. Du bist der Starter.
Ja, hallo und guten Morgen von mir auch nochmal. Ich bin Sebastian, freue mich hier sein zu können und euch was über Agracheck erzählen zu können, denn die Landwirtschaft befindet sich gerade in einem Spannungsfeld. Sie muss also zum einen als kritische Infrastruktur eine wachsende Weltbevölkerung ernähren und eben auch mit Energie versorgen. Und auf der anderen Seite muss sie natürlich auch nachhaltiger werden, insbesondere die konventionelle Landwirtschaft. Und die Digitalisierung, die kann grundsätzlich dabei einen wertvollen Beitrag leisten. Ich habe hier nur meine Auswahl mitgebracht an Software, Hardware und Sensorik, die eben dazu beitragen kann. Letztlich, dass wir Wasser, Herbizide, Insektizide und so weiter effizienter einsetzen oder eben auch komplett darauf verzichten können, wie zum Beispiel durch den Einsatz von autonomen Unkrautrobotern, wie zum Beispiel dem Ost, da ganz oben rechts. Das Problem ist allerdings, dass diese ganzen Technologien gerade gar nicht wirklich auf den Betrieben ankommen. Und das Problem hat auch Hanna. Hier seht ihr mal Hanna, die ist Landwirtin in Bayern und die möchte jetzt vor allem Düngemittel einsparen, denn Düngemittel sind gerade ziemlich teuer geworden. Düngepreis hat sich ungefähr verfünffacht im letzten Jahr. Und Hanna weiß, es gibt Technologien, die ihr dabei helfen können und deswegen googelt sie einfach mal drauf los und merkt dann relativ schnell, dass sie das Ganze nicht so wirklich weiterhilft. Denn die Händler, die sie online findet, die zeigen natürlich immer nur die Produkte, die sie dann auch wirklich verkaufen und das führt dann dazu, dass Hanna verwirrt ist von den Preisen. Es gibt ganz viele verschiedene Preispolitiken. Sie kann Produkte nicht miteinander vergleichen, welches Problem löst jetzt eigentlich welches Produkt und so weiter. Und Hanna hat aber Glück und stolpert dann über AgraCheck und hat jetzt hier die Möglichkeit, eine persönliche Empfehlung in Bezug auf ihr Problem zu bekommen. Sie gibt also ein paar freiwillige Angaben zu ihrem Betrieb ein. Je mehr, desto genauer ist dann natürlich ihr Ergebnis und bekommt jetzt angezeigt, dass letztlich Anbieter von Applikationskartensoftware sich am besten eignen für ihr Problem. Und jetzt bekommt sie eben einen Überblick über alle möglichen Anbieter von Applikationskarten in Deutschland, die es gibt, kann sich alle anschauen, kann sich einen aussuchen und zum Beispiel sie sieht eine allgemeine Produktbeschreibung, sie sieht Kompatibilitäten, sie sieht Preispolitiken, sie sieht, wie sich Preise entwickelt haben. Sie sieht aber eben auch aktuelle Artikel aus Fachzeitschriften und so weiter und kann dann letztlich einen Anbieter kontaktieren. Für Hanna bringt es also einfach Transparenz in den Markt zum einen und der Empfehlungsalgorithmus spart ihr einfach Zeit und Kosten bei der Recherche. Letztlich kann sie sich natürlich auch über die Community mit anderen austauschen, also das, was Landwirtinnen aktuell in WhatsApp-Gruppen machen, wollen wir ein bisschen auf ein neues Level bringen. Für die Anbieter bedeutet es letztlich eine einfache Online-Präsenz. Sie zahlen nichts für die Listung, sondern nur für die Weiterleitung von den Leads, die wir eben als relativ hochqualifiziert einstufen und letztlich digitalisieren sie natürlich auch ein Stück ihren Vertriebsprozess. Ja, wir haben mit AgraCheck mittlerweile mehr als 40 Partnerunternehmen schon. Über die und unsere Kooperation mit den Verbänden wie die Maschinenringe oder der Bundesverband der Lohnunternehmer wollen wir dann an die Landwirtinnen rantreten. Und schaffen wollen wir das Ganze mit unserem Team. Wir haben Hintergründe in der BWL, in der VWL und in der Informatik. Wir sind ein komplettes Remote-Team und holen uns vor allem unser landwirtschaftliches Know-how aus unserem Advisory Board, die eben schon seit super vielen Jahren Erfahrung haben. Genau, das war es von mir zu AgraCheck und jetzt bin ich natürlich gespannt auf euer Feedback und eure Kritik.
Ich fange mal an. Ich habe eine Frage zur Nachhaltigkeit und es ist nicht die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft, sondern des Geschäftsmodells an sich. Ich komme jetzt nicht aus der Landwirtschaft, aber ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt nicht die Materialien und Dienste und Düngemittel und andere Dinge jetzt täglich wechselt, sondern wahrscheinlich sucht man sich bestimmte Dinge einmal aus und benutzt sie dann jahrelang. Ist es dann diese Plattform, wenn ich es richtig verstanden habe, die brauche ich ja dann eigentlich nur ein einziges Mal. Da gehe ich dann drauf und dann suche ich mir, was ich möchte, aus und dann beziehe ich das über Jahrzehnte oder über Jahre. Wie ist es mit eurem Geschäftsmodell? Also ist es dann nicht, verliert ihr nicht ziemlich schnell dann Kontakt zu den Käufern oder Landwirten?
Also ja, bei vielen Sachen ist es so, bei vielen Grundsatztechnologien, die hat man dann einmal und dann braucht man die auch erstmal 15 Jahre nicht. Also der Durchschnitt ist so 10 Jahre auch bei Technologie, bei Software auch. Also auch alle 10 Jahre wollen dann auch mal Landwirtinnen ihre Software wechseln oder wechseln sie aktuell. Es ist erstmal so, dass halt aktuell das noch so krass am Wachsen ist, dass einfach noch ganz, ganz viel gebraucht wird. Also jede Maschine braucht noch irgendein Upgrade, es braucht ganz viele Sensorik, die sich Landwirte vor 5 Jahren gekauft haben, die aber damals noch gar nicht funktioniert hat, jetzt brauchen sie wieder eine neue. Dann ist die nächste Frage immer die Kompatibilität, also dann nochmal zu checken und das wollen wir eben bei AgraCheck eben in so einem Informationsökosystem auch bieten, also zu sagen, es gibt für deine Maschine, die du markiert hast bei AgraCheck, die du schon hast, jetzt ein Upgrade oder wir können dann zukünftig eben sagen, wir zeigen dir sowieso nur die Technologien an, die für deinen Maschinen oder deinen Fuhrpark aktuell passen. Also das ist ein Ding. Das zweite ist der Community-Aspekt. Also auch jetzt ist es so, dass Landwirtinnen sich eben super gerne einfach austauschen bei Produkten, helfen, gegenseitig zeigen, ich habe diesen Sensor, komm mal auf meinen Betrieb, guck dir den an und entscheid dann, ob du den willst oder ob man sich noch einen zweiten oder einen dritten holt. Und der dritte Punkt ist, dass wir sowieso auch mit der Dachregion noch nicht genug Traffic haben werden. Also es wird einfach ein globales Geschäftsmodell sein, wo wir eben auch an ganz verschiedenen Stufen sind, was die Digitalisierung angeht in der Landwirtschaft.
Okay. Danke.
Ich würde eine Frage hätte ich und zwar zu der Vergleichbarkeit oder wie quasi der Algorithmus dahinter aussieht, dass ihr überhaupt diese verschiedenen Technologien miteinander vergleicht. Du hast ja auch gesagt, dass ihr auch die Preise anschaut, auch hier eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen wollt. Und da würde mich einfach interessieren, wie ihr das macht und vor allem auch welche Faktoren ihr da jetzt neben den Preisen und vielleicht passt es zum Fuhrpark, welche Faktoren ihr da noch berücksichtigt bei der Auswahl?
Also es ist halt super produktindividuell. Also wir vergleichen zum Beispiel auch Dienstleistungen, nicht nur Produkte, sondern sagen eben auch, da gibt es einen Anbieter für Drohnendienstleistungen, für Feldvermessungen und dann sind das natürlich nochmal ganz andere Parameter. Mhm. Aktuell ist der Prozess so, dass wir suchen uns eine Technologie aus, beziehungsweise haben wir eben Listen aus Umfragen und so weiter, was sind gerade die relevantesten Technologien. Dann reden wir mit den Landwirtinnen aus unserem Netzwerk, dann reden wir mit unserem Advisory Board, erstellen schon mal so eine grundsätzliche Parameterliste, dann kontaktieren wir die ganzen Unternehmen und wir arbeiten mit denen eben auch nochmal Parameterlisten, also dann kommt dann so eine gute Masse raus an Informationen, dass das eine Unternehmen möchte eben diesen Parameter haben, weil das haben wir und dann letztlich haben wir dann eben eine lange Liste an Parametern. Die lassen wir dann von allen Unternehmen ausfüllen und dann gibt es natürlich einfach so Feedback-Loops. Okay. Das heißt, dann werden wir, auch wenn das online ist, wir haben jetzt so eine Beta-Version online, da haben wir auch schon viel Feedback bekommen, dass eben Landwirtinnen sagen, hey, irgendwie habt gar nicht gesagt, ob das mit dem Traktor kompatibel ist oder ihr habt gar nicht gesagt, wie viel das wiegt, ich muss es aber wissen, weil ich das an die Wand hänge und so. Und dann kann es einfach hinzugefügt werden. Die Unternehmen kriegen einfach einen Zugang und können dann eben kriegen eine Info, okay, es gibt einen neuen Parameter, füllt den bitte aus, ansonsten zeigen wir an, dass ihr den nicht habt oder nicht angegeben habt. Und so geht es dann weiter mit dem nächsten Produkt.
Okay, das heißt, es ist relativ aufwendig, ressourcenintensiv, dieser ganze Prozess.
Ja, okay. Also das ist der aufwendigste Teil gerade. Und da gibt es auch keine Alternative für aktuell.
Okay. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde noch jetzt aus Sicht der Transformation in der Landwirtschaft, also nochmal ein paar Fragen haben. Und zwar, wenn wir zum Beispiel die Transformation zu organischer Landwirtschaft, inwiefern da auch die Methoden gefördert werden, also inwiefern ihr ein Ranking machen könnt, dass eben nachhaltigere Methoden weiter höher gerankt sind oder vorgeschlagen werden, auch vielleicht ein System, genau, direkt ein Systemwandel, dass man nicht das Bestehende optimiert, sondern vielleicht genau andere Vorschläge macht. Und die zweite Frage, ob auch die Methode des Hofs, also ich denke an Solawi zum Beispiel, wenn Höfe natürlich Engpässe haben, finanzielle, kann man ja zwar als Soziotechnik eine Solawi andocken an so bestehende Höfe und damit eben einige labor-intensive, also wo viel Handarbeit gebraucht wird zum Beispiel, über Solawi, also über soziale Methoden abdecken. Inwiefern geht die Plattform in die Richtung?
Also ich kann, glaube ich, beide Fragen so ein bisschen mit einbeantworten, weil wir versuchen halt immer letztlich nicht so ein Katalog zu sein, sondern sozusagen problemzentriert Lösungen vorzuschlagen und dann auch später eben ganze Transformationen an sich vorzuschlagen und nicht immer nur zu sagen, also es gibt jetzt Sensorik für Kühe und das sind die, sondern es geht eher darum, was willst du eigentlich mal, also du gehst auf Agracheck und sollst das mal sagen, was willst du eigentlich machen? Willst du jetzt irgendwie nur Düngemittel einsparen oder willst du irgendwie deine Maschinen vernetzen oder möchtest du sozusagen deinen Hof digitalisieren, möchtest du deinen ganzen Vertriebsweg irgendwie verändern und je nachdem können wir eben auch Kombinationen, perspektivisch zumindest, eben vorschlagen an Produkten. Das wäre ja so ein bisschen das, was du gesagt hast. Das haben wir schon öfter überlegt, dass man wirklich sagen kann, zum Beispiel eben auch, du möchtest umstellen auf Ökolandbau, also von konventionell auf Öko. Was baust du denn an? Dann beantwortest du das und dann sagen wir dir, guck mal, es gibt diese Technologien, die jetzt dir den Umstieg schon einfacher machen, weil wenn du dir eben diesen Roboter holst oder diese intelligente Spritze, dann kannst du diese und diese Sachen ausbringen, die du vorher gar nicht wusstest. Und das ist so ein bisschen das, was wieder dieses WhatsApp-Gruppenthema aufgreift. Das ist wirklich groß in der Landwirtschaft, dass eigentlich diese Vernetzung einfach erfolgt über, hey, ich habe eine Gruppe, da sind 30 Leute drin und dann schreibe ich so rein, hey, ich will auf Öko umstellen, hat da jemand Tipps und dann setzen die sich mal zusammen. Und diesen Austausch ein bisschen höher zu packen auf eine zumindest nationale Ebene und dann zu sagen, und guck mal, es gibt die und die Produkte, es gibt dazu die und die Berater, es gibt die und die Dienstleister, tausch dich mit denen einmal aus und das sich nicht sozusagen einzeln über Wochen zusammensuchen zu müssen, sondern eben später im Bestfall eben gut gestreamlined auf Agracheck angezeigt zu bekommen, das ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
würde ich noch eine ganz kurze Frage dahinter stellen. Welche Unternehmensform seid ihr denn? Seid ihr schon Purpose-Unternehmen oder was wird das?
Also wir haben am Donnerstag gegründet hier in Berlin. Also haben wir unterschrieben, wir sind jetzt eine UG.
Haben wir noch Zeit? Mich würde noch interessieren, du hattest ganz kurz angerissen, wie ihr die Landwirte erreicht. Also du hattest ja jetzt die zwei Verbände auch genannt. Was sind denn noch andere Möglichkeiten, die ihr so für euch seht, um das, also eure Plattform dann auch an den Markt zu bringen? Weil man ja auch wahrscheinlich in der Landwirtschaft eine sehr diverse Gruppe an Personen hat, die man ansprechen möchte.
Ja, absolut. Also das haben wir auch gemerkt, so die ersten Wochen, wo wir wirklich mal mit Landwirtinnen geredet haben, war es auch so, dass die wirklich immer im ersten Satz so uns unterbrochen haben und gesagt hat, so, ihr kommt nicht vom Hof, oder? Und dann haben wir so relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie muss sich das ändern. Und es ist einfach so ein ziemlich großer Mix. Oder man merkt auch sehr diesen Generationskonflikt in der Landwirtschaft. Also so das Thema Agrarinfluencer zum Beispiel wird echt groß und alle sagen immer, das ist super wichtig, aber das geht halt genau irgendwie bis 45 und danach Leute erreicht halt auch keinen Agrarinfluencer mehr. Diese Leute, die auf jeden Fall trotzdem auch unsere Zielgruppe sind, müssen wir vor allem über diese regionalen Veranstaltungen, die es halt super viel gibt, also so Feldtage und Messen, regionale Sachen erreichen, da sind wir auch ziemlich präsent. Und zum anderen ist es eben, dass wir diese Maschinenringe und der Bundesverband der Lohnunternehmer und die RWZ, das ist die drittgrößte Agrargenossenschaft in Deutschland, die sind alle drei unsere strategischen Partner und die reichen eben sehr, sehr tief durch, weil da auch die Vertriebsprozesse eben dann schon seit 40 oder 50 Jahren sind und teilweise ist auch so ein bisschen zum Beispiel mit der RWZ eigentlich unser Konkurrent ist oder beziehungsweise die sagen eben, es ist erstaunlich, dass die Landwirte fragen dann eben einfach irgendjemanden von der RWZ, den sie seit 40 Jahren kennen, was für ein Produkt soll ich kaufen? Der sagt, kauf das und dann kaufen die das auch. Und das verändert sich eben gerade so ein bisschen, aber da sieht man eben so ein bisschen dieses Vertrauensverhältnis, was es zwischen diesen Stakeholdern untereinander gibt und was wir uns quasi erstmal erarbeiten müssen. Das heißt, es wird auf jeden Fall so ein Mix aus Social Media, diese regionalen Konferenzen und dann das sozusagen so empfohlen werden von Dritten, die Vertrauen genießen.
Ich hätte auch noch eine Frage. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dann der eigentliche Wert eurer Plattform liegt ja dann in den Daten. Das ist nicht so sehr in der Software, sondern die Produkte, die dort sind, das Empfehlungssystem, wer benutzt schon was, wer hat schon welchen Traktor, ja, sagtest du, und dann auch diesen Community-Aspekt, den du schon betont hast.
Welcher Aspekt?
Community.
Ja, genau.
Community-Aspekt, genau. Also im Prinzip ist ja dann den Wert, den ihr aufbaut und den ihr auch zur Verfügung stellt, sind ja dann die Daten. Habt ihr euch da Gedanken darüber gemacht, schon wie ihr den Datenschutz da gewährleisten wollt? Also es gibt ja Online-Communities, viele davon, die nicht so richtig toll sind bezüglich Datenschutz. Habt ihr dann schon einen Plan dafür?
Also ich kann jetzt nicht so ganz viele technische Details erzählen, dazu bin ich auf jeden Fall der Falsche. Aber wir haben sowieso nicht so die Wahl, weil wir nach außen sehr, sehr stark signalisieren müssen und es natürlich dann auch umsetzen wollen, dass wir datenschutzkonform sind oder dass wir sehr sensibel mit den Daten umgehen, weil die Landwirtin, also es ist wirklich mindestens in den Top 3 Gründen, warum Landwirtin skeptisch gegenüber digitalen Lösungen sind, weil sie halt Angst haben, so dieses Thema der gläserne Landwirt und so, das ist so super präsent, so auch bei Landwirtinnen über 50 hören wir das auf jeden Fall so richtig oft, dass sie sagen, ihr könnt uns doch gar nicht gewährleisten, was mit unseren Daten passiert und ich habe da einfach Angst vor, auch wenn ich damit Geld spare, mache ich das lieber nicht und ich glaube, das muss man halt irgendwie intelligent aufgreifen, dieses Thema und wirklich signalisieren, dass es bei uns nicht so ist. Wir wollen ja auch die Daten nicht verkaufen. Wir wollen ja damit den Algorithmus besser machen und letztlich irgendwie allen besser helfen können. Wie genau? Ja, das stimmt, ja. Aber eine bessere Antwort habe ich gerade nicht. Also es ist, genau, ja. Wir sind auch einfach an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen jetzt sammeln jetzt erstmal diese ganzen Produktinformationen, wollen die online bringen. Das ist sowieso aktuell unser erster Schritt. Wir sind noch gar nicht an diesem Empfehlungsalgorithmus dran. Also da kommen neue Informationen dazu, wenn wir eben welche haben. Aber dass der wirklich launcht, das ist noch ein bisschen hin.
Ja, ich würde nur noch mal auf eure Ziele des eurer Unternehmung zurückkommen wollen. Also was plant ihr da? Habt ihr da die Idee, eine Gemeinwohlbilanzierung zu machen oder wie stellt ihr sicher, dass eure Unternehmung dem Gemeinwohl und damit auch den Bäumen auch langfristig eben positiv einwirkt?
Ja, da sind, kann ich ja auch nicht genau sagen, aber wir sind da eben in der Diskussion gerade. Wir haben jetzt erstmal gegründet. Wir sind jetzt gerade über Exist, dieses Exist-Gründerstipendium vom Wirtschaftsministerium finanziert. Das geht bis Ende März. Und jetzt ist gerade, also im Oktober wird die Entscheidung fallen, wie wir genau weitermachen ab dann, wie wir Kapital ab dann bekommen und so weiter. Und da ist dieses Thema, was du angesprochen hast, auf jeden Fall auch dabei. Dieser Prozess läuft gerade. Aber wir wollen natürlich letztlich, also unser Ziel ist es nicht irgendwie, das schnell aufzubauen und zu verkaufen. Also wir wollen schon letztlich wirklich diesen Unterschied machen. Wir haben, mein Florian, mein Mitgründer und ich, haben uns Masterarbeit darüber geschrieben und es ging halt wirklich viel darum, es gibt diese Technologien, aber die kommen einfach nicht auf den Betrieben an und das Hauptproblem ist so diese Informationsasymmetrie. Und das zu lösen, ist auf jeden Fall das oberste Ziel. Genau, ja, gerne. Also es ging darum, wie bewerten wir die Produkte oder wie können wir sicherstellen, dass wir Produkte einordnen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit, richtig? Genau, diese Frage nach der Bewertung der Produkte wird uns immer wieder gestellt aus allen möglichen Richtungen und die erste Antwort ist, wir werden am Anfang nicht Produkte bewerten können, weil dafür sind es einfach zu viele und dafür fehlt uns aktuell auch irgendwie das Know-how zu jeder einzelnen Technologie bei 200, 300 Technologien sagen zu können, wir kennen die gut genug, um das einordnen zu können. Aber wir können grundsätzlich bei einzelnen Technologien, wollen wir das auch hinschreiben, zu sagen, diese Technologie ist eben nicht nachhaltig oder ist eine Lösung für einen Prozess, der insgesamt nicht nachhaltig ist oder der nachhaltiger gestaltet werden könnte und können dann eben passendere Technologien vorschlagen. Das ist das eine. Und perspektivisch wollen wir schon bei jeder Technologie eine Art Bewertung hinzufügen. Zum Beispiel beim Thema Robotik ist es einfach erstmal, wie ist das Readiness-Level von diesem Roboter überhaupt. Also den gibt es zwar zum Einkauf oder der wird zwar verkauft, aber er ist eigentlich noch überhaupt nicht ready, um überhaupt eingesetzt zu werden und die Aufgaben wirklich richtig erfüllen zu können. Manche sind es aber nicht und da schafft man zum Beispiel wieder Transparenz. Und bei vielen anderen Technologien kann man das auch relativ einfach machen in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass man sagen kann, dieser Bodenparameter ist so wichtig bei dem Sensor, der erfasst wird und dieses andere Produkt erfasst den gar nicht, also ist es per se schon mal sozusagen nicht so nachhaltig, weil es einfach ignoriert wird, dass es diesen Parameter gibt. Danke euch.
Unser verlorenes Jurymitglied Yvonne Zwick ist aufgetaucht. Sie wurde durch den ÖPNV leider etwas aufgehalten. Genau, an einem Sonntag in Berlin kann das auch mal passieren. Gut, Yvonne, ich würde dich bitten, nach vorne zu kommen. Du tauscht mit Raymond und Raymond, aber wir würden dich herzlich einladen, einfach zu bleiben und als extra Jurymitglied, genau, vielleicht können wir einen Stuhl dazustellen, Hauke, genau, als extra Jurymitglied hier weiterzumachen, weil du so spontan und so gut Einsatz gezeigt hast. Genau, jetzt geht's weiter mit Tom. Ich übergebe gleich an dich. Eine Sekunde.
Ja, hallo zusammen. Ich hatte meinen Pitch eigentlich in Englisch vorbereitet. Wer hätte gern Englisch? Okay. Die Masse tobt nicht, also mache ich dann Deutsch. Clicker habe ich auch, perfekt. Falls da ein bisschen englische Wörter dabei sind, wird das ein bisschen Denglisch, dann weiß ich, dass ihr das auch schafft. Also, vielen Dank, dass ich heute hier vorstellen darf. Und mit Nerite entwickeln wir die nächste Bodenanalyse-Plattform, die Landwirten ermöglicht, nicht nur profitabler zu werden, sondern auch nachhaltiger zu arbeiten. Bevor ich euch aber erzähle, wie wir das schaffen, möchte ich euch erstmal erzählen, wie der aktuelle Stand überhaupt ist, wenn es darum geht, wie ich mich um das Wichtigste meiner Farm kümmere, und zwar die Erde. Denn was wächst in der Erde? Das Essen, was wir jeden Tag auf dem Teller haben am Ende des Tages. Wie kümmert sich der Landwirt aktuell um die Erde und welche Handlungen leitet er aus den Daten, die er hat, ab? Aktuell macht ein Landwirt alle 2 bis 3 Jahre eine chemische Bodenanalyse. Das heißt, er geht auf sein Feld, sammelt Proben ein, sendet die ins Labor und kriegt 2 bis 3 Wochen später ein PDF, wo drin steht, Boden müsste hier noch ein bisschen mehr kriegen, Boden ist zu trocken, bringt ihm aber gar nichts. Ist ja nur ein Snapshot, eine Momentaufnahme seiner Erde. Das heißt, was macht er? Er nutzt die Daten von dieser Bodenanalyse und appliziert Praktiken, die er sonst eh schon gemacht hätte. Das heißt, langfristig verändert er überhaupt nichts. Diese Daten sind nicht handlungsorientiert und bringen uns Probleme mit sich. Eins davon ist Wasser. 70% des Wassers, was wir auf der Erde withdrawn, also entnehmen, davon ist 60% verschwendet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese 60% immense Summen ausmachen. Und wenn wir nur 10% davon einsparen können durch die Daten, die wir regelmäßig sammeln und optimiert applizieren, ist das schon ein Riesengewinn. Gleiches gilt auch für Dünger. Denn Dünger brauchen wir, um langfristig, wie mein Kollege gerade schon erzählt hat, unsere wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Das heißt, Stickstoffdünger aktuell, also N, wird appliziert und wandelt sich in Nitrat um, in einem Nitrifikationsprozess. Das Nitrat geht, wenn es nicht aufgenommen wird von der Pflanze, in das Grundwasser und evaporisiert in die Luft als Treibhausgas, welches 300 Mal stärker ist als Kohlenstoffdioxid. Das heißt, wenn ihr euch das vor Augen führt und man 90% nach manchen Studien aktuell nicht von der Pflanze aufgenommen wird von dem Dünger, dann kostet das den Landwirt Geld und uns unsere Umwelt. Mit 6% des globalen CO2-Haushalts und über 4 Billionen Tonnen CO2. Unsere Lösung bei Nerite kombiniert unsere eigene Sensortechnologie, die wir mit verschiedenen Umweltsensoren wie Gas, aber auch Sensoren zur Feuchtigkeitsmessung und verschiedenen Nutrients, an denen wir gerade noch arbeiten, mit einer Plattform kombinieren, die Daten von generell verfügbaren Wetterstationen und anderen APIs zusammenführt und durch unsere Algorithmen dem Landwirt sagt, wie er profitabel und nachhaltig arbeiten kann. Hier seht ihr mal ein Bild von einem aktuellen Mockup, an dem wir arbeiten. Die App wird gerade noch programmiert. Die App kann, so wie sie geplant ist, dem Landwirt nicht nur sagen, wo auf seinem Feld Defizite bestehen, sondern auch dabei helfen, seine Inventarplanung zu verbessern, seine Applikationsmaschinen zu verbessern oder mit besseren Daten zu füttern und langfristig weniger Dünger und Wasser zu applizieren. Die Daten, die wir generieren, sind nicht nur interessant für den Landwirt. Andere Aspekte, die wir gesehen haben, sind, dass zum Beispiel Supermärkte, Governments, also Regierungen, zukünftige und vergangene Trends aufzeigen wollen, sowie Saat- und Düngermittelhersteller, die zeigen wollen, dass ihre Produkte besser sind. Wir haben verstanden, dass es nicht überall so ist, dass der Landwirt sagt, macht mit meinen Daten, was ihr wollt und möchten damit sensibel umgehen. Wir überlegen zum Beispiel, das Ganze an eine Blockchain zu koppeln, das ist aber aktuell noch in der Bearbeitung. Aktuell machen wir Projekte in Mexiko mit einer Saatguthersteller, in Belgien mit einem Fruchthersteller und in Deutschland mit einzelnen Landwirten. Wir haben 3 Ziele. Wir wollen 80.000 Landwirte erreichen. Wir wollen 12 Millionen Kilogramm Nitrogen, also Stickstoffdünger, einsparen und dadurch 3,6 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalent einsparen. Wer sind wir? Wir sind ein sehr technikorientiertes Team, aber wir haben die Aspiration, besser in der Landwirtschaft zu werden und haben uns deshalb in den letzten Jahren die richtigen Advisors dazu geholt, sowohl auf der Business-Seite als auch auf der Universitätsseite. Wir sind gefördert durch das Exist-Gründerstipendium aktuell seit Juni sowie die Europäische Union und einzelne Accelerator-Programme. Und jetzt kann ich euch nur noch sagen, schießt los mit den Fragen. Ich bin schon gespannt und vielen Dank fürs Zuhören.
Du sagtest gerade Blockchain.
Ja.
Das ist ja ein kontroverser Begriff. Kannst du ein bisschen ausführen, was ihr genau damit machen möchtet?
Auch hier schließe ich mit meinem Kollegen an. Ich bin nicht der Technischste bei uns im Team, aber wir wollen die Sichtbarkeit der Daten und dass sie nicht verändert werden, möchten wir sicherstellen. Das heißt, dass der Landwirt sehen kann, einmal muss er uns natürlich das Einverständnis geben, dass wir seine Daten an etwas koppeln dürfen, weil es geht sich da darum, wie viel Dünger appliziert er, und das ist ein hochkontroverses Thema aktuell. Wie gesagt, das ist noch in der Bearbeitung. Wie wir das koppeln, an welche Blockchain und wie das genau aussieht, müsste ich auf meinen Kollegen verweisen, der ist aber gerade im Urlaub.
Ja? Ja, genau, spannend, weil du meintest, das wird, die messen das nur alle 2 oder 3 Jahre, schicken die einen Proben ein. Ich kenne das von Demeter Landwirtschaft, dass die täglich auf die verschiedenen Äcker gehen, also wahrscheinlich nicht jeden Tag auf alle, aber dann Bodenproben also in die Hand nehmen und das eben genau optisch, haptisch den Humus analysieren. Und genau, zum Thema Humus wird auch die Humusdicke evaluiert. Du meinst 60 cm war jetzt die Sonde. Inwiefern wird der Humus auf- oder wahlweise Abbau getrackt? Weil ich da genau das Thema Humus da sehr wichtig sehe in einer langfristigen, nachhaltigen Landwirtschaft.
Definitiv. Und bei Humus reden wir vor allen Dingen auch über organischen Kohlenstoff. Das heißt, den müsste man zum Beispiel über Spektroskopie analysieren. Da arbeiten wir dran, aber das hat aktuell noch nicht die Priorität für uns. Da geht man auch nochmal in ein anderes Thema, wo wir oft darauf angesprochen werden, über Carbon Bonds, also wie viel CO2 können wir in der Erde binden. Da sind wir aber auch vorsichtig, weil wenn wir um 1% mit unserer Messung daneben liegen, sind das Millionen von Tonnen, die wir sagen, dass sie eingespart wurden, wurden sie aber gar nicht. Von daher sind wir da, wir haben lange Gespräche mit der Landwirtschaftskammer gehabt und sind jetzt dazu gekommen, dass wir das Thema erstmal pausieren und erstmal weiter an den wichtigen Dingen für den Landwirt arbeiten. Der Humusanteil, den würden wir eher mit Agrarberatern dann in der Software analysieren oder den Landwirt fragen, dass er uns zusätzliche Daten gibt, die wir dann in unseren Algorithmus mit einschließen.
Da schließe ich mal direkt an, Raymond. Weil es gibt ja auch Sensoriklösungen sozusagen, um Bodenqualität engmaschiger zu überprüfen. Mhm. Geht ihr auch in so eine Richtung, so eine Komplettlösung dann anzubieten?
Genau, also die Sensoren, ich weiß nicht, ich glaube von unten konnte man es nicht so gut sehen, bieten wir dazu an. Genau, und wir möchten aber auch den Landwirt dazu ermutigen, weitere Daten anzugeben, zum Beispiel den Status quo seiner letzten Laboranalyse, oder er soll auch weiterhin Laboranalysen machen. Die Idee ist aber, die Granularität zu erhöhen, dadurch, dass wir permanent messen. Also die Bodenanalysen alle 2 bis 3 Jahre helfen ihm nicht, aber wenn er jedes Mal auf seine Karte oder auf seine Applikation schauen kann und sieht, ah, mein Feld ist eigentlich noch nass genug, ich muss heute gar kein Wasser geben oder ich muss viel weniger geben, dann können wir dadurch schon Mehrwert generieren. Und wir sparen ihm Zeit, weil er nicht aufs Feld laufen muss, um die Erde anzufassen.
Und was ist das Kostenmodell dann dahinter? Weil du hast ja gerade in der vorletzten Folie auch gezeigt, wie viel öffentliche Finanzierung ihr momentan habt. Wie überführt ihr das in ein tragfähiges Geschäftsmodell? Das würde mich nochmal interessieren. Und gibt es dabei eine Anreizkomponente, auch für euch, quasi, dass ihr partizipiert an eingespartem Geld in den landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel, so wie man es vom Contracting kennt?
Genau. Aktuell produzieren wir entwickeln wir die Proben, die Sonden. Diese liegen so bei 800 bis 1000 Euro aktuell, also nicht ganz günstig, haben aber eine Halbwertszeit von 10 Jahren. Also wir gehen davon aus, dass jede Sonde mindestens 10 Jahre hält, rentieren sich also relativ schnell für den Landwirt. Unser Modell dahinter ist, wir möchten natürlich die Daten nutzen, um dem Landwirt Einsparungen zu machen, und stellen ihm das jeweils in Bezug auf jeweils, wie viele er Sonden hat. Wir vermieten ihm die Sonden und sagen, na, pass auf, wenn die Sonde kaputt geht, dann nehmen wir die zurück, reparieren die und die bekommst du zurück. Dafür, wenn du aber mehrere Sonden hast, musst du uns ein bisschen mehr Geld im Jahr zahlen. Und das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben Recurring Revenue, sagt man ja, also jährliches Recurring Revenue.
Und so setzen wir uns, machen wir uns Profkunden. Erstmal nicht profitabel, aber so machen wir unsere ersten Umsätze hoffentlich.
Okay. Ne? Darf ich eine
Anschlussfrage? Ja,
bestimmt. Also ist es eher ein Dienstleistungsmodell, so würde ich es mal zusammenfassen.
Genau.
Dann interessiert mich aber weitergehend, inwieweit ihr zum Beispiel mit Finanzierungspartner auch für, also jetzt für aus dem Bereich Sustainable Finance in den Dialog treten wollt, weil gerade das Thema Transformationsfinanzierung im Landwirtschafts- und Ernährungsbereich ist eins, was jetzt so richtig hochkommt, weil man einfach sieht, wie viel Wirkung wir darin erzeugen können, letzten Endes auch für den Planetary Health Ansatz, das verstehen sogar Investoren mittlerweile. Und da wäre eben eine Anschlussfrage, seid ihr da auch schon im Gespräch mit Investoren zum Beispiel, die dann in konkrete Transformationsfinanzierung in landwirtschaftlichen Betrieben investieren würden, sodass ihr da auch in ein Matching gehen könnt?
Also zu den Investoren, es gibt verschiedene Investorentypen, vielleicht für manche, die da nicht Bescheid wissen, es gibt Angel-Investoren, aber es gibt auch Venture-Capital-Firmen, die sind eher an dem Profit orientiert oder interessiert. Mit denen hatten wir Gespräche. Wir hatten aber oft das Gefühl, es geht denen gar nicht so sehr um die Nachhaltigkeit, sondern eher um die Profitabilität. Deshalb sind wir mittlerweile da angekommen, dass wir nur noch mit privaten Angel-Investoren reden. Wir haben noch keine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir sind aktuell komplett staatlich gefördert und versuchen das auch weiterhin zu sein. Aber da man natürlich wachsen muss, reden wir zum Beispiel mit größeren Landwirten aktuell, die die Technik selber einsetzen möchten und dann auch sagen, okay, dann möchte ich aber auch langfristig davon profitieren. Mit so ganz speziellen Fonds, wie Sie das gerade erwähnt hatten, haben wir noch nicht gesprochen. Vielleicht können Sie da eine gute Brücke herstellen. Ja? Sehr gut.
Noch ja, Fragen? Ich würde gerne auch noch eine Frage stellen. Und zwar, du hattest ja angesprochen, ihr wollt über 80.000 Landwirte erreichen. Auch da gerne nochmal die Frage gestellt, also habt ihr euch auch da diesbezüglich schon Gedanken gemacht, wie ihr da hinkommen wollt?
Wir bauen gerade ein Netzwerk auf und da reden wir zum Beispiel mit der Landwirtschaftskammer. Die publizieren jedes Jahr oder jeden Monat, abhängig davon, wie oft sie angesprochen werden, neue Technologien, die am Markt sind. Das ist ein Kanal. Dann gibt es Mittelsmänner, die dann provisionsbasiert vermitteln. Okay. Mhm. Es gibt Contractor, nennt man das, die gehen auf die Felder und bearbeiten die Felder für die Bauern, wenn die zum Beispiel zu große Landflächen haben, die können dann auch direkt ein Produkt vermitteln, auch provisionsbasiert. Und so bauen wir Schritt für Schritt unser Vertriebsnetzwerk auf.
Okay, danke.
Es gibt ja auf der EU-Ebene momentan Diskussionen im fortgeschrittenen Stadium bezüglich eines Data Laws, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, wo es darum geht und wo geregelt werden soll, dass Personen oder Identitäten, die Daten erzeugen, wie die verkauft, geshared werden können, weil da gibt es ein großes Potenzial, die Daten auch zusammenzufügen vielleicht und auch mit Big Data Aspekten dann größere Analysen zu machen über Betriebe hinweg, wo dann die einzelnen Betriebe dann wahrscheinlich dann genau wissen möchten, welche Daten fließen überhaupt wohin und das Ganze soll in diesem Data Law geregelt werden, welche Möglichkeiten es da geben soll in der EU. Habt ihr euch damit beschäftigt, wie das zu einem Geschäftsmodell passen kann?
Habe ich noch nicht gehört, aber ist ein guter Punkt, werde ich mich auf jeden Fall im Nachgang mal mit beschäftigen, wie wir die Daten kombinieren können. Das ist auch sehr abhängig von dem Land, in dem sich der Landwirt befindet. Zum Beispiel in der Niederlande sind die Landwirte sehr viel offener für die Nutzung ihrer Daten, weil sie das Potenzial sehen. In Deutschland eher etwas konventionell, etwas zurückhaltender. Das hat auch damit zu tun, dass wir mit Landwirten gesprochen haben, die zu uns gesagt haben, die fahren mit ihrem Traktor durchs Dorf und werden dann beschimpft als Klimasünder, müssen aber einfach dafür sorgen, dass ihre Felder das abwerfen, was sie profitabel macht. Und wir müssen uns mit den Landwirten und den Gesetzmachern wahrscheinlich zusammensetzen, um die beste Lösung zu finden.
Ja? Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar mehr auch als auf euch als Unternehmen gerichtet, gerade auch wenn ihr natürlich diese Sensoren selber entwickelt, produziert und herstellt. Habt ihr euch für euch selbst auch Gedanken dazu gemacht, was ihr als Unternehmen quasi im Bereich der Nachhaltigkeit machen wollt, wie ihr das berücksichtigen wollt bei der Produktion unter anderem?
Selbstverständlich. Die ersten Objekte, die ersten Sensoren, die wir bauen, produzieren wir in-house. Das klingt fancy, sind aber einfach vier Maschinenbauer, die sich zusammensetzen und die Dinger zusammenschrauben mit 3D-Druckern und so weiter. Langfristig möchten wir aber Vertriebspartner und Produktionspartner in der Europäischen Union, also in Europa finden. Wir haben uns das Ziel gesetzt, KPIs in der Firma festzulegen, Nachhaltigkeits-KPIs, das heißt, wie lange hält unser Produkt, wie viel CO2 wird dabei produziert, ist natürlich ein spannender Vortrag nachher von Sergonomit noch, kann ich nur, die sitzen mit uns im Büro. Das sind alles KPIs, die wir versuchen zu integrieren. Jetzt gerade sind wir aber erstmal dabei, das Produkt ans Laufen zu kriegen. Okay. Haben wir aber auf dem Schirm, ja. Okay. Publikumsfragen?
Drei Fragen. Ich finde es ein tolles Projekt.
Danke.
Ihr habt die 80.000 Landwirte genannt, das ist Frage 1. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick, wie viele Landwirte es überhaupt in Deutschland gibt.
Zwei.
Wie viele sind es insgesamt?
265.000.
Okay, jetzt ein bisschen Luft nach oben.
Genau. Ja, ich soll die Frage wiederholen. Erste Frage war, wie viele Landwirte gibt es in Deutschland? So um die 265.000, verschiedene Größen. Die zweite Frage war die Dichte an Sensoren, die wir benötigen, um ein gescheites Ergebnis zu erzielen. Hier muss man berücksichtigen, dass der Landwirt schon ein gutes Gefühl für sein Feld hat. Das heißt, der weiß, ich habe zum Beispiel 3 kritische Stellen, wo ich gerne so einen Sensor installieren würde. Wenn er das granular abdecken würde, würden wir alle 10 bis 20 Hektar einen Sensor empfehlen. Genau. Und die dritte Frage?
Ebene tiefer, nämlich zum Stickstoff, ist eine von den Schwierigkeiten, warum diese 90% verschwendet werden. Sie werden ausgewaschen, werden weggeschwemmt, oder werden Trockenheit ist nicht verfügbar für die Pflanzen. Habt ihr Ideen, wie man darauf konkret eingeht? Im Moment ist also die Messung, Menge, das gut ist, das sicherlich ein riesen Einfluss auf die Zahl, aber auch noch auf die Gründe, das ist die Warum. Wie kann ich verhindern, dass ich tiefere Bodenschichten dünge, in denen sich gar keine Wurzeln mehr befinden? Das ist ja das, was sehr viel passiert.
Auch ein sehr guter Punkt. Es ging sich darum, wie können wir dem Landwirt mitteilen, wie er besser mit dem Dünger umgeht, den er appliziert. Und hier müssen wir, und deshalb sagte ich, wir haben die Aspiration, besser in Landwirtschaft zu werden. Wir lernen selber gerade, wie die aktuellen Vorgänge in der Landwirtschaft sind. Das heißt, appliziere ich zum Beispiel Manure, sagt man ja, also von Schweinen und von Kühen, der Mist, von oben als Dünger, oder appliziere ich körnigen Stickstoff. Und es gibt verschiedene Praxisen, aber da wir in verschiedenen Dichten messen, können wir sehen, Stickstoff ist sehr mobil in der Erde. Das habe ich eben versucht zu erzählen, geht ins Grundwasser und in die Umwelt. Und diese Mobilmachung versuchen wir durch verschiedene Tiefen sichtbar zu machen. Das heißt, wenn der Landwirt seine aktuellen Praxisen weiter durchführt, aber auch mit uns zusammen das Ganze analysiert und auswertet, dann sieht er dabei, okay, vielleicht hätte ich es ja direkt auf 30 Zentimeter anbringen können, weil die Wurzel da sitzt, und gar nicht 10% oder 20% in die Umwelt verloren. Und genau das ist unser Ansatz.
Danke.
Gerne.
Danke. Gerade kurz ausprobieren. Ja, funktioniert. So, hallo, guten Morgen. Ich bin Julian von RegioShopper und wir versuchen, regionale Produkte einfacher vermarktbar zu machen. Warum ist das überhaupt notwendig? Warum brauchen wir vielleicht, digitale Lösungen dafür? Also je nach Vermarktungsweg gibt es ganz individuelle Herausforderungen, vor denen Personen stehen, zum einen die, die regionalen Produkte beziehen wollen, aber auch die, die regionalen Produkte verkaufen wollen. Nehmen wir zum Beispiel einen Hofladen, der ist in den meisten Fällen ja auf dem Hof, also nicht sehr zentral, lange Wege, bis man dorthin kommt als Kunde, hat längere hat sehr kurze Öffnungszeiten, meist ein-, zweimal die Woche für ein paar Stunden und in den meisten Fällen auch kein Vollsortiment. Also die Attraktivität ist nicht so hundertprozentig da. Sehen wir uns zum Beispiel einen Lieferdienst an. Hier sind es meist, zumindest bei Abo-Box-Modellen, lange Lieferzeiten, bei der Erstlieferung so vielleicht eine Woche, danach von Bestellung bis zur Lieferung 3 Tage, so um den Dreh. Wenn die Person nicht zu Hause ist, gibt es natürlich noch das große Problem, wo kommt die Ware dann hin? Das ist bei einer Hose zum Beispiel anders als jetzt bei Tomaten. Die kann man nicht eben in den Briefkasten werfen, da kann ein Qualitätsverlust entstehen. Und generell gibt es relativ hohe Auslieferungskosten, weil jeder Kunde ja einzeln angefahren werden muss an der Stelle. Die zwei Beispiele habe ich jetzt nicht irgendwo her gewählt, sondern das sind die zwei Beispiele, die wir bespielen mit unserem Startup, mit unseren Lösungen. So, das eine, was wir entwickelt haben, ist der Regio-Store. Das ist ein etwas zentraler liegender Hofladen, sagen wir mal an der Stelle. Wir sammeln also die regionalen Produkte aus der Region in Bioqualität und wir haben eine digitale Einlandskontrolle und einen Self-Checkout entwickelt, sodass Kunden dort rund um die Uhr einkaufen können. Also maximal einfach, es den Kunden maximal einfach machen, an regionale Produkte zu kommen. Ergänzend tun wir das Ganze mit einem Großhandel, sodass wir ein Vollsortiment haben und der Kunde wirklich alles bei uns kriegen kann. Zweites Ding für Lieferservices. Hier haben wir diese großen Kühlschränke, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen mehr Technik. Die funktionieren wie DHL-Packstationen. Die Idee dahinter ist, die an zentralen Orten aufzustellen, um so zum einen es zu ermöglichen, dass ein Lieferdienst in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Lieferungen abliefern kann, aber auch dem Kunden es maximal flexibel zu machen, an diese Lieferungen wieder zu kommen. Und das ohne einen Qualitätsverlust, weil gekühlt. Genau. Bisher sieht es bei uns so aus, wir haben den ersten Regio-Store eröffnet in Wissing im Osnabrücker Land. Es hat so um den Dreh 2000 Einwohner und wir haben so ungefähr um den Dreh 2000 registrierte Kunden aktuell. Den gibt es seit einem Jahr, also ein bisschen über einem Jahr jetzt. Aktuell planen wir die Lieferung an Packstationen als Pilotprojekt an Firmen im ersten Schritt, um das mal auszutesten ordentlich, wie das auch ankommt. Außerdem planen wir gerade eine kleine Finanzierungsrunde, um die Region Osnabrück zu bespielen als Modellregion. Da wollen wir so 1-2 Filialen mehr aufmachen, vor allen Dingen auch an Stadtränden, um dann vielleicht die Packstationen als in die Innenstädte zu stellen an der Stelle. Und spätestens 2024 dann die Skalierung. Da geht es bei uns aber nicht so sehr darum, die bestehenden Strukturen zu verdrängen. Wir würden gerne bestehende Strukturen stärken. Es gibt in jeder Region super Netzwerke an regionalen Erzeugern, die sich schon gut austauschen oder eben diese Bio-Boxen, Lieferdienste, die brauchen vielleicht einfach nur die, denen wollen wir diese Technik anbieten, die haben schon etablierte Marken, die haben schon eigentlich alles. Dementsprechend, wenn wir es ordentlich ausgetestet haben, wollen wir an diese Leute herantreten und darüber das eben noch verbessern. Ja, unser Ziel ist, regionale Produkte möglichst leicht verfügbar zu machen. Wir suchen aktuell nach einer guten Möglichkeit, wie wir das dem Kunden sichtbar machen können, dass das einen guten Nachhaltigkeitseffekt hat, also regionale Produkte, und suchen nach einem Netzwerk außerhalb von Osnabrück. Da ist unser Netzwerk schon ganz gut, aber außerhalb fehlt uns noch ein bisschen was. So viel von mir, hier meine Kontaktdaten und ich freue mich auf die Fragen.
Dann fange ich wieder an. Vielen Dank erstmal, sehr spannend. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtet ihr eine zentrale Plattform aufbauen, über die das Ganze abgewickelt werden kann. Oder ich frage gleich weiter. Bei der regionalen Erzeugung von Lebensmitteln und dem lokalen Vertrieb, gibt es, also das hat ja Vorteile, deswegen habt ihr ja ausgeführt. Man kann das Ganze auf die IT auch übertragen. Man könnte auch sagen, vielleicht sollten die IT-Systeme auch lokal sein und dezentral. Und es sollte vielleicht keine zentrale Plattform geben, wo alles zusammenführt. Also die eigentliche Frage ist, dieser regionale Aspekt, geht es dann um die Lebensmittel oder soll die IT auch regional sein?
Also das Ziel ist, nicht eine große Plattform aufzubauen. Das Ziel ist, also wir sind letztendlich ein Softwareunternehmen. Also wir Hardware und so kaufen wir zu, wir versuchen das zu integrieren und das ist eigentlich unser Hauptding. Und die Idee dahinter ist eher, vielleicht Synergieeffekte zu nutzen, also einzelne Sachen vielleicht als Services bereitzustellen für Leute, dass sie auch nutzbar sind noch extra, aber zumindest jetzt keine große Plattform aufzubauen, sondern eher für jeden Anbieter, für jede Region eben ein eigenes System aufzusetzen. Hoffentlich dann mit unserem System, weil ja, sonst haben wir noch ein bisschen extra Aufwand zur Integration, aber ja, genau.
Okay.
Das ist die Idee.
Ich schnapp mir mal das Mikrofon und würde mal direkt fragen, es sind schon andere mit so regionalen grünen Branchenbüchern gescheitert und auch mit deren digitaler Entsprechung. Habt ihr die Cases von früher in Anführungsstrichen mal gecheckt? Also Utopia hat es mal versucht, hat er auch von der DBU Fördermittel beispielsweise bekommen. Und es gab in München auch mal so eine Plattform, die gibt es schon gar nicht mehr, habe ich jetzt gerade noch mal geguckt, weil die anscheinend genau diesen Spin in die 2020er Jahre nicht geschafft haben. Wo seid ihr? Top of the notch und ganz vorne und macht was besser als diese vergangenen Plattformen.
Ich habe leider ganz am Anfang den ersten Teil nicht verstanden. Also
der erste Teil war, es sind schon andere regionale grüne Branchenbücher und deren digitale Entsprechung gescheitert. Was macht euch besser?
Kühle Branchenbücher?
Grüne.
Ach, grüne. So.
Regional und grün.
Entschuldigung. Ja. Ja, das ist uns bewusst. Also wir stehen auch im Austausch mit zum Beispiel dem Verband Regionallogistik und Ähnlichem. Es gibt super viele Ideen, super viele Ansätze, die allerdings schon relativ früh scheitern. Wir hoffen, dass wir einfach dadurch, dass wir das Ganze möglichst effizient aufbauen an der Stelle, dass das nicht passiert. Und zumindest jetzt mit dem ersten Store können wir uns zumindest halten an der Stelle. Ja, gerade ist natürlich ein bisschen Krise auch im Biomarkt und so, aber wir können uns trotzdem halten. Und ja, wir hoffen, dass wir eben, also gerade über diese Möglichkeit, möglichst viele Vertriebswege an der Stelle anzusprechen, dass wir da eben ja, vielleicht ein bisschen besser sind als dann die anderen Konzepte, die bisher bestehen.
Sag mir nochmal, wo war der erste Standort, wo ihr aktiv seid, welche Region?
In Wissing, das ist im Osnabrücker Land.
Ah, okay.
Bei Wissendorf, falls...
Das ist dann klar.
Okay.
Aber wie ist da die Resonanz auf eure Services? Kannst du da ein bisschen was erzählen von Absatzzahlen beispielsweise oder auch Kunden und Kundenwachstum in der letzten Zeit?
Ja, also wir haben ganz am Anfang natürlich ein starkes Kundenwachstum gehabt. Wir haben relativ viel Glück gehabt durch gute Mund-zu-Mund-Propaganda und auch Regionalpresse. Jetzt mittlerweile geht das natürlich so ein bisschen absteigend, liegt aber auch ein bisschen daran, dass ja da in der Region nicht so extrem viel mehr ist. Es ist ein relativ altes Dorf auch. Absatzzahlen muss ich auch sagen, ist eher so, wir hatten eine Hype-Phase und die flacht so ein bisschen ab. Wir müssen aktuell gucken, dass wir neben den Store auf jeden Fall noch was anderes haben, um irgendwie das zusammen durchzukriegen. Das liegt allerdings auch ganz stark an einer aktuell sehr starken Krise im Biomarkt.
Meine letzte Frage würde die Infrastruktur betreffen, weil du ja von diesen gekühlten Packstationen sprechen würdest. Und da hat die Post oder DHL auch schon mit Vandalismus einigermaßen Erfahrung gemacht, aber auch mit dem Thema Energieverbrauch für den Betrieb der Packstationen. Habt ihr da auch ein Konzept, wie ihr A, sie sichert und B, grün betreibt?
Aktuell noch nicht. Also grün betreibt, klar, kann man natürlich jetzt Photovoltaikanlagen oder Ähnliches nutzen. Wir gehen aber stark davon aus, dass wir nicht die Südseite kriegen, nicht die Sonnenseite, wenn wir irgendwo das Ding aufstellen. Von daher, da haben wir noch kein hundertprozentiges Konzept. Vandalismus, auch nicht wirklich. Also müssen wir schauen. Ich würde sagen, erstmal ausprobieren und dann, also wir sind eher so, erstmal ausprobieren, deswegen existiert der erste Store und dann mal schauen, wo es weitergeht oder ob das wirklich ein Problem ist und wie man das vielleicht lösen kann. Also, vielleicht eine Sache, die man dazu noch sagen kann, wir versuchen es an Stellen aufzustellen, die natürlich jetzt nicht ganz ab von Schuss sind. Also Idee ist da mit, also Kooperationen zu machen mit Fitnessstudios oder Tankstellen oder Ähnlichem, die auch eben Synergieeffekte an der Stelle haben durch regionale Produkte, wo eben der Image-Effekt ganz gut ist, aber auch, wir uns nicht konkurrieren an der Stelle. So, genau.
Ich hätte vielleicht auch daran anschließend eine Frage. Wie seht ihr denn quasi dieses Zusammenspiel aus den Stores und dann aber diesen gekühlten Packstationen? Wieso geht ihr auch auf beide Wege? Vielleicht, wenn du da ein bisschen was dazu erzählen kannst, was ihr euch da gedacht habt, warum ihr diese zwei Plattformen quasi wählt.
Also ursprünglich war die Idee dahinter, den Regio-Store als eine ländliche Lösung zu entwickeln und die Packstation als eine städtliche Lösung, weil gerade in der Stadt eben dieses Lieferproblem stärker besteht. Also es gibt mehr Familienhäuser, auf dem Land häufiger mal eine Garage, wo man es hinten abstellen kann. Mittlerweile denken wir es ein bisschen mehr zusammen, weil wir glauben, dass es einen ganz guten Synergieeffekt gibt, vor allen Dingen, wenn man einige kleinere Stores am Stadtrand zum Beispiel hat, dass man die auch gut als Lager mitverwenden kann und so eben schnell und sehr effizient in die Stadt mit reinliefern kann.
Okay, und vielleicht noch eine anschließende Frage. Jetzt ist es natürlich dann einfach ein toller Vertriebsweg für regionale Produkte, aber habt ihr auch mal überlegt quasi, wie der Rückschluss quasi funktionieren kann, sodass, also wenn wir gerade über die Lebensmittelverschwendung sprechen, dann ist ja quasi klar, der eine Teil, der in den Haushalten passiert, der andere Teil, der aber quasi davor schon passiert. Habt ihr auch da darüber nachgedacht, inwiefern ihr dann eure Daten eventuell, eure Erkenntnisse, was ihr da machen könnt, um da quasi einen positiven Einfluss zu nehmen?
Also du meinst da so Prognose schon zu setzen und Absatzprognosen? Haben wir tatsächlich drüber nachgedacht, da kommt es dann wieder stark darauf an, wird das ein sehr dezentrales System oder nicht, obwohl, ja, vielleicht noch nicht zwingend, wir haben aktuell noch keine richtige Lösung für, brauchen wir auch erstmal eine Menge an Daten und auch historische Daten an der Stelle, um da wirklich gute Prognosen fahren zu können, aber auf Dauer wäre das bestimmt sehr, sehr spannend, so vielleicht auch direkt wieder an den Landwirt zurück zu reflektieren, bau mal das und das an, weil das wird vielleicht in der Region hier gerade ganz gut benötigt in 6 Monaten oder so.
Ja, es gibt ja immer mehr so auch Lebensmittelhandel, also Supermärkte oder kleinere Läden. Geht ihr da jetzt nur in bestehende Läden rein oder baut ihr eigene Stores auf? Und inwiefern ist dieses inwiefern könnt ihr mit diesen Supermärkten, diesen Coops zusammenarbeiten?
Also in Osnabrück bauen wir jetzt erstmal eigene Stores auf an der Stelle. Wir haben uns schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob es vielleicht Sinn macht, irgendwie so Mitgliedermärkte zu machen an der Stelle. Bei den Mitwirk-Dingern ist es ja so, da muss dann ja jeder irgendwie sein paar Stunden machen an der Stelle. Da ist uns noch gerade nicht, also das müsste man mal ausprobieren, also da ist uns gerade noch nicht ganz sicher, wie viel Mehrwert das wirklich bringt oder wie viel extra Koordinationsaufwand das dann an der Stelle ist oder ob es vielleicht sinnvoll ist, irgendwie ein Konzept zu fahren, wo es zwei Tarife gibt, einer, wo du nicht mithilfst und andere, wo du mithilfst und dann irgendwie die Produkte ein bisschen günstiger zu kriegen und das dann irgendwie ein bisschen in der Waage hältst, weil wenn es jetzt wirklich irgendwie wieder 2000 Leute werden, dann würde das ja bedeuten, 2000 Schichten müssen koordiniert werden. Genau, ja.
Wir haben eine Minute Frage und danach wechseln wir. Ich habe auch zwei Fragen hier heute auch. Also das erste, ich sehe euch in großer Konkurrenz zu den Biomärkten, die auch schon auf regionalen Sortiments umstellen, also sowas wie Dents und sowas, die auch in der Stadt auswirken und wie deswegen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was bei Unique Selling Point ist. Und die zweite Frage im Anschluss, du hast auch am Anfang stark betont,
Also die Frage ist, wie wir regional definieren. Es gibt nämlich aktuell tatsächlich keine Standarddefinition für regional, was regional ist. Also in manchen Supermärkten ist regional deutschlandweit, in manchen Supermärkten ist regional Europa. Aber wir definieren regional in einem 50-Kilometer-Umkreis. Beziehungsweise noch 100 Kilometer Umkreis, wenn es um verarbeitete Lebensmittel geht. Also zum Beispiel kriegen wir einen Ketchup aus dem Emsland, der ist verarbeitet, aber zumindest ja, in dem 100 Kilometer Umkreis von uns verfügbar. So ziehen wir da die Grenze. Und die zweite Frage war... Genau, also ich würde uns auch, wenn... Du so siehst ja ein bisschen als Konkurrenz da an der Stelle sehen, zumindest jetzt den Regio-Store als Art. Wenn wir jetzt wieder auf, ja, oder eben die aktuell ja, so Bio-Lieferservices, die diese Abo-Boxen anbieten, die stehen ja aktuell auch schon stark in Konkurrenz dazu. Ich würde sagen, der Markt ist da vielleicht noch groß genug an der Stelle, um die beiden unterzubringen. Ja.
Gerne.
Perfekt. Von Kaufen Collection und kleiner Hinweis an alle, ich habe vorhin fälschlicherweise den falschen QR-Code aufgezeigt. Natürlich. Gebt nachher nochmal drüber.
Alright, at Collection, we solve collective action problems by connecting people. We do this using an app that is available on Android and Play Store, and we support it with a website. But before I dive into that, let's talk a bit about collective action first. One of the biggest collective action problems we are facing, in my opinion, is the climate emergency. The only way we can solve it is if everybody takes part. But whenever you take part, you need to sacrifice. And only when everybody makes a sacrifice, we can solve it. To give another example, we go back 15 years in time. When I was a kid, I was a vegetarian, and people would ask me why, and I would say, I care about animals, so I don't want to eat them. And then people would say, why bother? Your impact is so little, it doesn't make a change. And so they would say, as an example, if 1,000 people would join me, I would become a vegetarian as well. But that doesn't happen, so I'm not going to do it. And that is what Collection aims to solve by hosting crowd actions. Crowd actions is something that is also talked about at this conference later today at 1 by Benny. And the idea is that you, for a limited amount of time, do something together with friends, family, colleagues, neighbors, etc. Everybody makes a small sacrifice. For example, everybody stops eating meat for a month, and together you can make impact that also extends to supermarkets, hopefully, if enough people join. That's collective action. Now we dive into the app. We have developed an app that is available, fully open source. We have a team from all over the world, Uganda, Nigeria, India, Peru, Canada, Japan, you name it. And they are working every week on improving the app. And using the app, we host these crowd actions. In the crowd actions, you can commit, choose commitments. And those commitments indicate at which level you are taking part in the crowd action. Not everybody can be a vegan all at once. Some people need to start with little steps and maybe only be vegetarian during the week, and at the weekend they can still eat meat. But if we can convince them to join at their level, we still make impact when they join as well. And so we target everyone. We don't target the small group of people that is already active. We target the whole population. To distinguish between them, we have badges, because if somebody is being vegan, they clearly sacrifice more, so they should be rewarded for it. But the purpose of collection is to make these crowd actions fun and easy. We make them fun by doing it together with friends, family, etc. And we make it easy by providing all the necessary information in the app and also on the website. One major element of collection is the social aspect. To make it fun, we need to do it together with others, and therefore we have a lot of sharing functionalities. We try to really make it easy for people to see who else is joining that you know. And we also sell this as a product to companies, to municipalities, governments maybe, and they pay for it because we give them this fun experience between colleagues, between neighbors, etc. We are supported in this by large established firms for our legal matters, finances, etc. And I see I have 10 seconds left, so there's trends going on. But the reason we do this is because your individual actions might feel like a drop in the ocean, but at collection, you can make waves.
I just checked out your GitHub repository. That's very impressive that you do this as an open source way. I saw that 12 developers are working on that at the moment, or a contribution from 12 people. How many are volunteers and how many are paid by you?
So everybody is volunteering, and you probably have seen one repo. Mm-hmm. We have a repo for the website, we have a repo for the app, we have a repo for the backend, we have a repo for the admin panel, and I think you've seen the app.
I checked the app only, yeah.
Sorry?
I only looked at the app.
Yeah, exactly. And by the way, we have the backend closed source, so you cannot see that because of security reasons. But yeah, we are not sure yet whether we're going to make that open source. We want to, but...
Okay. I just wanted to praise your approach, but I now have to take it back with the closed backend.
Well, we are not fully open source. We have a closed backend, which is not visible. But if you include those as well, I would say it's 30 people contributing to the project. We do want to make the backend open source as well to be fully open source.
You should.
But we are processing sensitive data about people's lifestyles, and our lawyers told us it's very tricky, especially with an open source backend.
The code can be open source. Doesn't mean that the data is public.
That's true.
Nothing to do with each other.
That's true, but if there's vulnerabilities in there that we don't know and others do see, then vulnerable data might be exposed. So at the moment it's a security concern, but if we have a couple of good security people on the team now as well. And as soon as we feel confident enough also with the lawyers, we'll make it open source.
Okay.
So then I would have a question. You said at the beginning that if we do something, we change something in our lifestyle, we don't see the impact. So, and now, of course, I think the idea is great, and I think the collective action is absolutely what we need. But does your app include any kind of measurement of the impact?
Yes. So, depending on the challenge you do, we define before the crowd action start at which ways we measure it. When we sell it as a product to clients, at the end we have a crowd impact report that we present to them. For example, when we did a project for ASML, the Dutch company, we put it on the website. So if you go to collection.org/ASML, you will see the impact that was made at ASML. We also do this at other projects because the goal is to make collective impact. So yes, we do measure it.
Okay. And then you said at the end that you sell the product itself to, f-
for example, companies. Is there an idea to also have a part of the product that is, you know, kind of available to everyone?
Yes. So we want the companies to pay a lot, such that we can pay for all of the expenses, and then the rest of it can be free for everyone to use. We want this to be a tool available to everyone. Everything should be open source eventually. And also this should be the case, but at the moment, we cannot afford it. So we need to let companies, municipalities pay. But we hope that they will pay so much that we can still support the development team for these open crowd actions as well.
Okay, thank you.
Thanks first for your presentation. Some actions have smaller impacts and other have more systemic, profound impacts. So how do I see the possibilities? How do I find the groups that I can join? And how do I see, or how can I rate how big the impact is? Or is that on an individual perspective? Is the app helping me find probably a bigger impact action?
Yeah, so at the moment, we are not hosting a lot of crowd actions yet, so there is not really a need for this. If you go to the app, you can download it on our website. There is a link to the app in Play Store. You will see that I just made a crowd action regarding Bits and Bäume. Maybe we can do something small here today. I can easily put it in. So if you have ideas about what we can do, let me know and we'll put it in. As soon as we get bigger, we will implement a search functionality. We will do it based on location because some crowd actions are hyper-local, like this one. VJanuary can be globally, so there will be we will distinguish between these regions. You can filter based on what age group something is targeted. If we do something for elementary schools, then it's only relevant for people at elementary schools, so then an age filter can be applied. But as I said, we don't have that many crowd actions running at the moment, so it's not really an issue now.
And have you done any market research to have an estimate of how many companies might be interested and of, you know, like how big your market is?
We have not done extensive market research, but every company and municipality we propose to accept it. Many people want this, and many people are asking us to also do it for them, but we just don't have the capacity for it. Everything is done by volunteers. I'm a volunteer, and as soon as we have more funding to pay people full-time besides me, then we can also support more. There is enough demand. We don't worry about that.
But is there a capital flow in your direction to be able to pay at some point the voluntary developers?
Yeah, so we get capital flow when we host a crowd action, for example, for a municipality or a company. They pay a fixed amount for a crowd action. We organize the crowd action, promote it under employees or citizens, and then the company or municipality pays us. That's the cash flow. And while we do this, we improve the app with the development team. The app gets better and better, and the more value the app adds, the more we can ask in the future.
And what's the amount for the package? First question. Second question, how high has been the efforts to program the app?
What do you mean with the second question?
Well, same. How much was invested on your side, on your behalf, from your developers and yourself?
In terms of time or
in terms of time and money in that case. So every resource counts, right?
Yeah. Yeah, so usually what we normally do is we ask 5,000 euros for a crowd action. In special situations, for example, when we plan on doing a crowd action for schools, they are very tight on budget in the Netherlands because of the energy crisis, and the crowd action will be about saving energy, so we apply a discount. Hopefully, we'll get funding in the coming months to compensate for that. The people that can pay a lot should, in my opinion, pay more, such that we can also make it available for the small fish. In terms of development time, It has been a really painful effort on my side to gather people that want to contribute, that are also good and reliable, and establish a theme. And that has taken hundreds and hundreds and hundreds of hours. And then the developers each have, depending on their commitment level to the project, have varying hourly commitments, but some of them have significantly invested time as well, hundreds of hours over the past year. And we're very grateful for that. I don't know if they're watching, but we are very grateful for those commitments of contributions. And we didn't invest any money in it personally. We got a couple of small donations from neighbors for Christmas, and a couple of projects from companies that were like, let's do a project together, and that's all.
Wir haben dann eine Veranstaltung direkt hier nach in dem Raum, deshalb müssen wir abbrechen. Vielen, vielen Dank, Tom.
Danke auch an die Jury, danke an euch. Jetzt wird nochmal der richtige Abstimmungslink gezeigt, weil ihr seid ja die andere Hälfte der Jury, die ihr hier im Publikum sitzt. Wir sehen uns nachher um 14:30 Uhr, da geht's weiter mit drei spannenden Pitches. Und bis dahin genießt die Bits und Bäume, esst was, trinkt was und bis später.
Kein Stress. Ich würde sagen, dadurch, dass wir das jetzt so abrupt abbrechen mussten, vielleicht könnt ihr euch einfach nochmal draußen unterhalten, kurz zusammenfinden, wer nochmal ein persönliches Wort vielleicht auch mit der Jury wechseln will. Danke nochmal auch von meiner Seite, dass ihr da wart und bis nachher. Tschüss.